Hallo und willkommen zu Tipkin. Unser heutiges Thema ist Psychotherapie und Alternativen dazu. Die vielen Beiträge kommen vielleicht nicht gerade logisch zusammengewürfelt daher, aber das Thema ist so umfassend und schwierig, dass eigentlich eine Stunde Sendung nicht ausreicht. Ich stelle euch mal kurz vor, was für Beiträge ihr dann so hören könnt in der nächsten Stunde. Leider gibt es nicht viel Musik dazwischen. Als erstes geht es um die Antipsychiatriebewegung, von deren radikalen Ansätzen ist zwar nicht viel verwirklicht worden, aber die Kritik hat schon einiges bis in die Gegenwart hinein bewirkt. Dann werdet ihr einen Beitrag über das Berliner Weglaufhaus hören. Manu gibt einen kleinen Überblick über Psychotherapie und Psychologie. Des Weiteren gibt es Tipps von uns, wie man sich eine Therapeutin oder Therapeuten sucht. Es gibt noch ein paar Statistiken dazu, also zum Thema Psychiatrie und Psychotherapie. Dann gibt es Buch- und Filmtipps und zu guter Letzt ein Interview mit der Leipziger Frauenberatungsstelle. Puh, ja. Also viel Glück beim Durchhalten. Unsere neue Rubrik Stilberatung gibt es übrigens erst wieder bei der nächsten Sendung zu hören.
Jetzt stelle ich mal ganz grob die Antipsychiatriebewegung vor. Ich habe mich jetzt nicht so richtig doll in das Thema reingearbeitet. Also das ist auch nur ein grober Überblick deswegen. Und ich hoffe, dass er einigermaßen verständlich ist. Ich trage euch mal vor, wie ich ihn verstanden habe. Da gibt es erstmal eine fette Theorie vorneweg. Also die Antipsychiatrie ist eine in den 50er Jahren von Ronald D. Lang begründete Bewegung, die sich insbesondere gegen die Erklärung der Schizophrenie als psychische Erkrankung wendet und nicht nur, wie andere Psychiatriekritiker, Missstände und heikle Entwicklung anprangert, sondern die gesamte Psychiatrie radikal in Frage stellt. Dies geschieht weniger mit psychiatrischen, sondern vor allem mit gesellschaftskritischen und politischen Argumenten, mit vielen Parallelen zur 68er-Bewegung. Versuche, antipsychiatrische Konzepte in die Praxis umzusetzen, scheiterten allerdings zunächst. Vorbereitet wurde die Bewegung durch Arbeiten von Michel Foucault, Jacques Lacan und Herbert Marcuse. Der Philosoph und Schriftsteller Foucault publizierte unter anderem Wahnsinn und Gesellschaft, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, das ist der Titel des Buches, in der das Konzept des Wahnsinns und gesellschaftliche Zusammenhänge kritisch analysiert. Auf Foucault wurde in der Antipsychiatrie dann häufig Bezug genommen. Lacan war Psychiater, der die Psychiatrie verließ, um eine eigene psychoanalytische Schule zu gründen. Er beeinflusste auch die Psychiatriekritik, aber eher indirekt. Im Übrigen nehmen auch auf Lacan alle Poststrukturalisten Bezug und die feministische Philosophin. Ein Problem bei psychischen Störungen ist ihre Diagnose und oft auch die Definition. Die schwierige Greifbarkeit der Normalität menschlichen Verhaltens führt leicht zu Fehldiagnosen. Und deshalb ist ein aktiver Missbrauch durch den Diagnostiker in dem Fall einfacher hier als bei anderen Krankheiten. Da psychische Störungen immer als Abweichung von einer Norm definiert werden, stellt sich dann die Frage, wer bestimmt, was normal ist. Also das meint, dass ein soziales Verhalten, das von der herrschenden Norm abweicht, erst von der Gesellschaft als Krankheit definiert wird, also gar kein Krankheitsbegriff vorher vorliegt. Zum Beispiel Homosexualität würde früher halt oft als behandlungsbedürftige psychische Störung genommen oder behandelt, weil die Gesellschaft die dazu gemacht hat, als Krankheit sozusagen.
Das ist doch Quatsch.
Untersuchungen aus den USA haben gezeigt, dass Schizophrenie häufiger bei Angehörigen der Unterschicht, also besonders bei Schwarzen, diagnostiziert wurde, als zum Beispiel bei Personen aus der weißen Mittelschicht, was dann natürlich dem Verdacht einer Bestrafung mit dem Begriff krank nahelegt. Wegen diesen Schwächen lehnen Antipsychiater die psychiatrische Diagnosestellung ab und bezeichnen Diagnosen per se als inhuman. In der psychiatrischen Diagnostik können selten Aussagen getroffen werden, deren Richtigkeit unbestritten ist. Diese Kritik trifft allerdings auf Diagnosen nicht oder nur vermindert zu, welche auf nachweisbaren körperlichen, also neurologischen Veränderungen basieren. Es stellt sich außerdem die Frage, ob es überhaupt vertretbar ist, Aussagen über das menschliche Innenleben zu treffen, welches sich aus Sicht von Kritikern dem Erkenntnisbereich des Psychiaters entzieht. Die Psychiatrie ist naturgemäß durch die Tatsache, dass Menschen Macht über andere haben, anfällig für Machtmissbrauch. Auf individueller, aber auch auf gesellschaftlich-politischer Ebene. Aufgrund dieser Erfahrung wird in der Antipsychiatrie Wahn oder zumindest Schizophrenie nicht als Krankheit, sondern als reine Erfindung der Gesellschaft bzw. der herrschenden Kreise und insbesondere der Erfindung von Psychiatern angesehen, um Herrschaft und Einkommen zu sichern. Das psychisch krank, die Bezeichnung wird als gewolltes Mittel zur Durchsetzung der herrschenden Interessen gedeutet. Also das ist die politische Seite der Antipsychiatrie-Bewegung. Obwohl der Ansatz der Antipsychiatrie-Bewegung also eher politisch war als therapeutisch, hat sie das Bewusstsein für die Vorgänge im sozialen Umfeld der Patienten geschärft und auch einen kritischeren Umgang damit angeregt. Und obwohl die Hauptthesen der Antipsychiatrie auch vielfach verworfen wurde, bewirkten die Anklagen von Missständen in Kliniken wichtige Reformen in Versorgung psychiatrischer Patienten. Unhaltbare Zustände und Behandlungsmethoden wurden und werden angeprangert. Das gab dann in Italien, Schweden und Österreich auch Anstöße für eine Psychiatriereform, die auch teilweise zur Auflösung der psychiatrischen Anstalten oder zu starker Verkürzung der Verweildauer und einer genaueren Kontrolle der sogenannten Zwangseinweisung und Zwangsanhaltung, was Einweisung und Anhaltung gegen den Willen des oder der Betroffenen sind, führten. Die Antipsychiatrie fordert statt des Wegsperrens psychisch erkrankter Weglaufhäuser, wie Frauenhäusern, die Betroffenen Obdach und Schutz geben sollen. Es gibt solche Häuser inzwischen auch in Deutschland. Wir stellen dann noch eins vor und die arbeiten nach humanistischen Soteria-Konzepten. Es gibt natürlich auch Kritik an der Antipsychiatrie, die wollen wir hier nicht vorenthalten. Die antipsychiatrischen Konzepte werden unter anderem als realitätsfern kritisiert. Für jemanden, der bisweilen verbunden mit einem hohen Leidensdruck an einer psychischen Störung, zum Beispiel Depressionen und Angsterkrankungen leidet, stellt sich halt nicht die Frage nach der Existenz seiner Erkrankung, sondern eher nach Aussicht auf Linderung. Hier hat die moderne Psychiatrie auch bewiesen, dass sie in vielen Fällen fähig ist, subjektive, und also die Symptome zu lindern. In Deutschland wurden die Anführer einer Bewegung, die um 1970 versuchte, Antipsychiatrie in deutschen Unikliniken in die Praxis umzusetzen, meist für ihre marxistische Motivation kritisiert und mit der RAF in Verbindung gebracht. Bekannt wurde vor allem das SPK, das Sozialistische Patientenkollektiv von der Uni Heidelberg, Uniklinik Heidelberg, aus dem später auch 10 Mitglieder in die RAF gingen. Auch zu der aktiven Zeit des SPK war die Haltung der Öffentlichkeit eher ablehnend und die Aktiven litten unter behördlichem Druck. Dann gibt es noch ein paar Verbesserungsschläge der Antipsychiatriebewegung für die Psychiatrie. Also mehr psychologische Betreuung und Therapien, schon in der Klinik und außerhalb, mehr Lebensqualität für die Patienten, weniger geschlossene Stationen, mehr Verständnis von den Professionellen, Medikamente mit weniger Nebenwirkungen, mehr betreutes Wohnen für psychisch Kranke, mehr Grundlagenforschung zur Erklärung von Schizophrenie, mehr Arbeitsplätze für psychisch Kranke. Die psychisch Kranken müssen sich organisieren, damit sie mehr Einfluss bekommen. Ja, also ich müsste mehr im Thema stecken, um das beurteilen zu können. Aber das war es erstmal mit der Antipsychiatriebewegung.
Also nach so einem riesigen Batzen an Theorie über die Antipsychiatriebewegung wollten wir jetzt nochmal zwei konkrete Projekte vorstellen, die daraus entstanden sind. Das ist einmal die Irrenoffensive und dann wiederum aus dieser Irrenoffensive entstanden das Weglaufhaus in Berlin. Die Irrenoffensive wurde 1980 gegründet von Psychiatriebetroffenen als eine Selbsthilfeorganisation. Die haben viel Öffentlichkeitsarbeit und auch politische Aktionen für die Rechte von Psychiatriebetroffenen gemacht, haben viel da also informiert und aufgeklärt über die Schädigungen, die Psychopharmaka hervorrufen können, haben versucht, eine Selbsthilfeunterstützung aufzubauen für und eine Beratung von Betroffenen eben zu machen. Ja, und also aus dieser Irrenoffensive raus ist dann ein anderes Projekt entstanden, das wiederum dann das Weglaufhaus gegründet hat, allerdings erst 1996. Und seit 1996 gibt es also das Weglaufhaus in Berlin. Das ist am Stadtrand von Berlin in so einem Villenviertel, ist auch selbst in so einer Villa. Es gab da ziemliche Proteste von den Nachbarn. Bei der Gründung, das ist dann aber überwunden worden und heute geht das so einigermaßen nebeneinander her. Das Weglaufhaus ist ein Ort, wo Psychiatriebetroffene eben hin können, die zum größten Teil wohnungslos sind und irgendwie nicht mehr in die Psychiatrie wollen und eben einen Ort brauchen, also Unterkunft und Hilfe. Es gibt da 13 Plätze in dem Haus und es gibt auch eine extra Frauenetage, in der also auch Frauen die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und nur Frauen Zutritt haben. Das Weglaufhaus ist also ganz klar antipsychiatrisch orientiert. Also es soll als Alternative zur Psychiatrie geben. Es wird dort unterstützt dabei, die Psychopharmaka abzusetzen. Es gibt in dem Haus keine Diagnosen, es ist eine absolute Transparenz. Also es gibt nicht irgendwie einen Ordner, der weggepackt wird oder so und keine Psychiater, die hinter geschlossenen Türen über einen reden, sondern es ist alles transparent und mit den Patientinnen oder Bewohnerinnen zusammengearbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch ganz besonders ausgesucht, also mindestens 50% von denen, die im Weglaufhaus arbeiten, sind selber Psychiatriebetroffene, also die selber mal in der Psychiatrie waren früher. Ja, also es gibt keine Therapien im Weglaufhaus. Wird eigentlich einfach einen Alltag gemeinsam gemeistert und es gibt eben Unterstützung bei allem, was so für ein selbstständiges Leben nötig ist. Also auch bei Behördengängen, bei rechtliche Unterstützung, finanzielle Unterstützung Und es gibt also eine Unterstützung rund um die Uhr. Die Mitarbeiterinnen wohnen und sind dann auch dort präsent in dem Haus und also sind 24 Stunden da.
Jetzt kommt ein kleiner Überblick über die verschiedenen Teilbereiche wie Psychologie oder Psychiatrie, der auf keinen Fall vollständig ist und heutzutage übergreifend in Bezug auf behandelnde Ärzte ist. Also Psychologie ist eine Erfahrungswissenschaft. Sie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten des Menschen, seine Entwicklung im Laufe des Lebens und alle dafür maßgeblich inneren und äußeren Ursachen und Bedingungen. Soweit die Definition zur Psychologie. Die Abgrenzung der Psychiatrie von anderen medizinischen Disziplinen ist teilweise beliebig. Psychotherapeuten dagegen behandeln vorwiegend Patienten mit Neurosen und Angststörungen. In der psychosomatischen Medizin wiederum werden vorwiegend Patienten behandelt, bei denen seelische Störungen schwerwiegende Auswirkungen auf das körperliche Befinden haben, wie zum Beispiel Essstörungen. Fließend sind die Grenzen der Domänen von Neurologie und Psychiatrie, beispielsweise bei hirnorganischen Psychosyndromen und Demenzen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden Patienten unter 18 Jahren mit seelischen Erkrankungen behandelt. Aus pragmatischen Gründen werden allerdings alle Patienten mit seelischen Störungen von Psychiatern und in psychiatrischen Kliniken behandelt, wenn die Beschwerden sehr schwerwiegend sind und oder plötzlich auftreten, da es für Behandlung teilweise sehr lange Wartezeiten gibt bei Psychotherapeuten, ist in diesem Sinne der Psychiater ein Allgemeinarzt für seelische Störungen jeder Art. So, drei Begriffe, die immer wieder verwechselt werden, wenn Menschen bei seelischen Erkrankungen, Beschwerden und Störungen oder körperlichen und sozialen Problemen Hilfe suchen und überlegen, an wen sie sich am besten wenden, sind Psychotherapeut, Psychiater und Psychologe. Hier ein ganz kurzer Überblick. Also ein Psychiater ist ein Facharzt für seelische Erkrankungen oder Störungen und geht von der körperlichen Seite an psychische Probleme heran. Er setzt sich in erster Linie mit der Funktionsweise und den Erkrankungen des menschlichen Körpers, kaum mit der Psyche des Menschen, auseinander und behandelt diese Krankheiten hauptsächlich mit Medikamenten. Erst eine psychotherapeutische Zusatzausbildung berechtigt einen Psychiater auch Psychotherapie auszuüben und neben der Facharztbezeichnung die Zusatzbezeichnung Psychotherapie oder Psychoanalyse zu führen. Ein Psychologe dagegen beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben, zum Beispiel Gedanken, Gefühle und Verhalten zu beschreiben, zu erklären, vorherzusagen und zu ändern. Psychologen gehen von der psychischen Seite an psychische Probleme heran. Der Psychotherapeut verwendet keine Medikamente, sein Behandlungsansatz ist ein anderer. Er unterstützt den Patienten mit psychologischen Mitteln, dabei die psychische Erkrankung durch eine bewusste Auseinandersetzung mit ihren Ursachen und oder durch gezieltes Einüben neuer Verhaltensweisen zu überwinden. Falls eine organische Erkrankung mitbehandelt werden muss oder eine medikamentöse Therapie notwendig ist, arbeitet der psychologische Psychotherapeut mit Ärzten zusammen.
So, wer sich jetzt von einem dieser Psycho-, Psychra- oder sonst welchen Modelle sehr begeistert hat, der ist oder die ist jetzt vielleicht auf die Idee gekommen, sich auch selbst eine Therapeutin zu suchen. Und dazu haben wir noch euch jetzt ein paar Tipps zusammengetragen. Also erstmal, wie ihr eben schon gehört habt, gibt es verschiedene Formen von Therapien. Und welche sich dazu noch mehr informieren möchte, kann auch auf der Seite www.psychiatrie-netzwerk.de sich das nochmal genau angucken und da halt auch die für sie mögliche oder best angehende Therapieform sich aussuchen. Das vielleicht als erster Punkt, den man beachten sollte bei einer Therapeutinnenwahl. Und danach, wenn man dann also weiß, welche Form man haben möchte, kann man sich da dann noch einige andere Kriterien überlegen, nach denen man eben eine Therapeutin aussuchen möchte. Ja, und da ist es vielleicht nicht ganz so schlau, einfach ins Telefonbuch zu gucken und sich die nächstbeste rauszusuchen, sondern es empfiehlt sich erstmal auf andere, also auf die Empfehlung von anderen vielleicht zurückzugreifen. Also zum Beispiel kann man sich entweder natürlich bei Freundinnen oder Bekannten informieren, die vielleicht schon mal eine Therapie gemacht haben, oder eben bei Beratungsstellen, die vielleicht auch schon Erfahrung, also wissen, welche Therapeutin mit bestimmten Problemen, also zum Beispiel ja schon Erfahrung gemacht haben. Also zum Beispiel kann man sich an die Frauenberatungsstelle wenden und die können auch Therapeutinnen empfehlen, die sich zum Beispiel mit Sachen wie Missbrauch oder sexuellen Gewalterfahrungen schon auskennen. Dann kann man sich diese Therapeutin auch erstmal angucken und kennenlernen. Also bis zu 5 Probestunden, bei einer Psychoanalyse sogar bis zu 8, kann man von der Kasse bezahlt machen und kann sich danach eben, also kann sich in Ruhe diese Psychotherapeutin oder Psychologin erstmal angucken und dann entscheiden, ob man die weiter behalten möchte. Und da spielt eben also eine ganz große Rolle spielt da ein gutes Gefühl erstmal, also nicht unbedingt irgendwelche Vernunftsgründe, sondern so das Gefühl ist schon das Wichtigste. Na, dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, die eben wichtig sind. Also erstmal ist bei der Therapeutin überhaupt ein Platz frei gerade oder gibt es sehr lange Wartezeiten? Dann vielleicht, wo ist die Praxis? Also die sollte vielleicht nicht, will man vielleicht nicht unbedingt gleich um die Ecke haben, sodass man die Therapeutin immer morgens schon beim Bäcker trifft oder so. Und sollte aber vielleicht auch nicht so weit weg sein, dass es eben nicht so jedes Mal so ein Akt ist, sich aufzuraffen und dahin zu kommen. Dann kann das Geschlecht eine Rolle spielen. Also vielleicht möchte eine lieber ein Mann oder lieber eine Frau als Therapeut oder Therapeutin. Also da kann man sich ja vorher mal drüber Gedanken machen. Dann spielt vielleicht auch das Alter eine Rolle. Also dass man sich also entweder irgendwie vorstellt, die ist vielleicht, man hätte sie vielleicht gerne älter oder dass, also dass irgendwie so erfahrener wäre oder eben vielleicht auch gerade nicht, weil es dann so Mutti-mäßig rüberkommt. Also das Alter kann auch ein Kriterium sein. Dann ein weiteres Kriterium ist zum Beispiel, hat man eine gemeinsame Ebene. Also wichtig ist halt, dass, also zum Beispiel, dass es vielleicht schon in gewissen Punkten eine gemeinsame Ebene gibt, also dass es vielleicht ein kritisches Bewusstsein für Geschlechterrollen gibt, dass man vielleicht so ein bisschen Gefühl von Verständnis hat, dass die Person nicht homophob ist, die Therapeutin oder der Therapeut. Ja, andererseits kann aber auch ein Abstand ganz wichtig sein, also dass die vielleicht nicht, also man nicht das Gefühl hat, die kommt ganz aus derselben Welt oder man könnte der jetzt irgendwo über den Weg laufen oder hat vielleicht gemeinsame Bekannten, sondern dass das halt jemand aus einer ganz anderen Welt ist und die Person vielleicht auch eben ganz neue Gedanken und Ideen zu den eigenen Problemen hat. Jetzt noch ein kleiner Exkurs zum Thema Therapie für Transsexuelle. Therapie wurde lange Zeit als eine Möglichkeit der Heilung vom transsexuellen Wunsch angesehen, also als Therapie, bis jemand nicht mehr transsexuell ist, sozusagen. Später wurde dann Therapie für Transsexuelle oft im Zusammenhang entweder Therapie oder OP diskutiert. Also das heißt, entweder es handelt sich um einen echten, sogenannten echten Transsexuellen, der nur durch OP zu heilen ist, oder um einen sogenannten falschen Transsexuellen, der durch Therapie von seinem Wunsch abzubringen ist. Mittlerweile gibt es zum Glück auch Therapeuten, die nicht mehr so denken, sondern dem sogenannten transsexuellen Wunsch des Patienten oder der Patientin in jeder Hinsicht offen gegenüberstehen. Also das heißt, Therapeuten, die für jeden Ausgang der Therapie offen sind und eine Entscheidung zur OP oder zur Hormonbehandlung oder eben gegen jegliche körperliche Behandlung nicht bewerten, sondern unterstützen und den Patienten halt auch helfen, sich in oder zwischen welchen Geschlechtern auch immer wohlzufühlen. Es ist aber schwer, so eine Therapeutin zu finden. Also viele transidente Menschen haben schlechte Erfahrungen mit Therapeuten. Oft ist es schwer, überhaupt einen oder einen zu finden. Viele fühlen sich von ihren Therapeutinnen also hinsichtlich der OP entweder unter Druck gesetzt oder daran gehindert. Um gute Therapeutinnen zu finden, fragt man am besten im Internet, bei Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen nach. nach Therapeutinnen, die mit anderen Transsexuellen bereits gute Erfahrungen, nach Therapeutinnen, mit denen andere Transsexuelle bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Und dann geht Mensch da eben erstmal auf Probe hin und guckt sich die Person an, ob das auch passt. Man muss sich dann noch entscheiden, ob derselbe Therapeut oder dieselbe Therapeutin, bei der man die Therapie macht, auch das Gutachten schreibt, was darüber entscheidet, ob eine OP bewilligt wird oder nicht. Oder ob das eben eine andere Therapeutin macht. Wenn es eine zweite Therapeutin macht, bedeutet das zwar einerseits, dass man sozusagen alles doppelt erzählen muss. Andererseits kann es aber auch hilfreich sein, weil das eben getrennt ist und man bei der Therapeutin, bei der man Therapie macht, eben nicht so sehr, also nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie ständig eine Prüfung bestehen muss und auch über, also freier über die eigenen Gefühle und auch Zweifel an der OP vielleicht sprechen kann. Jetzt haben wir noch ein paar Zahlen für euch zum Thema Frauen und Psychiatrie beziehungsweise Frauen und psychische Störungen und die lassen wir einfach mal so für sich sprechen. Frauen leiden bis zu 3-mal häufiger an Depressionen als Männer. Sie stellen den größten Anteil an multiple Persönlichkeitsstörungen Patienten. Frauen entwickeln häufiger Phobien. Die Diagnose Schlafstörung, Neurose, Psychose oder Schizophrenie werden Frauen bis zu 3-mal so häufig gestellt wie Männern. Frauen nehmen 3 bis 4-mal so häufig an Beratung oder ambulante Therapie in Anspruch. Über 70% der Psychopharmaka werden Frauen verschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, in psychiatrische Behandlung zu geraten, steigt bei Frauen, je mehr Kinder sie haben. Bei Männern besteht da kein Zusammenhang zwischen Kinderzahl und psychischer Krankheit. Am stärksten gefährdet, psychiatrische Behandlung zu benötigen, sind verheiratete, nicht erwerbstätige Frauen mit Kindern im Alter zwischen 45 und 55 Jahren. Also die fühlen sich dann eben häufig wertlos und überflüssig, besonders wenn die Kinder das Haus verlassen haben. Das nennt man das sogenannte leere Nest-Syndrom. Im Gegensatz dazu kommen verheiratete Männer weniger häufig in die Psychiatrie, also weil psychisch kranke Männer dann eher noch von ihren Frauen umsorgt werden und die Ehe da sozusagen einen zusätzlichen Schutz bietet. Frauen werden eher essgestört, depressiv, neurotisch, psychotisch oder Angstpatienten. Männer sind eher drogenabhängig, Alkoholiker, psychopathisch. Frauen werden eher depressiv als aggressiv. Wenn Frauen aggressiv werden, werden sie schneller als krank abgestempelt als Männer. Frauen werden wegen eines Verbrechens zum Beispiel doppelt so häufig in eine Psychiatrie eingewiesen wie Männer. Frauen unternehmen doppelt so häufig Selbstmordversuche wie Männer. Männer bringen sich allerdings doppelt so häufig um. 70% der Frauen mit Essstörung, 80% der Frauen, die drogenabhängig sind und 70% der Frauen in psychiatrischer stationärer Behandlung haben in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt. Ja, nach diesen Zahlen stellt sich eigentlich nicht mehr die Frage, ob es auch frauenspezifische Gründe gibt, um verrückt zu werden. Roswitha Burgert hat das in ihrem Buch Frauenfalle Psychiatrie ganz einleuchtend am Beispiel von einigen Frauen nochmal erklärt, wie also viele Frauen jetzt nicht nur wegen der Gewalt, die ja an Frauen häufiger ausgeübt wird und auch sexueller Gewalt, die Frauen häufiger erleben, sondern auch einfach wegen den Ansprüchen, die an die Frauenrolle gestellt werden, wie Frauen eben aus diesem Grund häufig einfach verrückt werden. Also es wird dann Fallbeispielen aufgezeigt, wie also Frauen einfach an der Institution Ehe zum Beispiel scheitern und davon krank werden und kaputt gehen. In der Psychiatrie wird es oft ignoriert, dass es geschlechtsspezifische Gründe gibt, eben um psychisch krank zu werden. Und es gibt da eben keine geschlechtsspezifisch differenzierten Therapieangebote. Wird außerdem in der Psychiatrie oft einfach von den klassischen Geschlechterrollen ausgegangen und Heterosexualität auch als Normalität angenommen. Das ergibt natürlich in der Psychiatrie für die Frauen auch nochmal extra Probleme, also besonders für Frauen, die Gewalterfahrungen gemacht haben und dann auf gemischten Stationen landen, wo oft auch aggressive Männer irgendwie den Ton angeben. Und ja, die Frauen wollen vielleicht nicht in Gegenwart von Männern über ihre erlebte Gewalt reden, es gibt aber keine geschützten Frauenräume auf diesen Stationen. Ja, also noch ein Problem für diese, also für Frauen in der Psychiatrie ist, dass Heterosexualität da oft stark vorausgesetzt wird und dass eben die Beziehungen zu Männern ganz eindeutig im Vordergrund stehen und Beziehungen zu anderen Frauen, also zum Beispiel zu Freundinnen oder auch zur Familie, ungleich behandelt werden und als weniger wichtig behandelt werden und dabei sind die eben oft, also gerade im Heilungsprozess besonders wichtig sind ja eben auch Freundinnen und freundschaftliche Beziehungen. Außerdem erleben Frauen in der Psychiatrie oft erneut Gewalt, also zum einen eben durch Zwangsmaßnahmen, also wie also eine Zwangseinweisung zum Beispiel oder bis hin zur Fixierung. Zum anderen aber auch, also erleben auch viele Frauen in der Psychiatrie erneute sexuelle Übergriffe, entweder durch Mitpatienten oder auch durch Pfleger und Therapeuten. Also diese Übergriffe der Therapeuten ähneln oft in ihrem Muster sehr dem der in der Kindheit erlebten sexuellen Gewalt oder dem in der Kindheit erlebten Missbrauch.
Zum Thema Psychiatrie gibt es auch Filme. Ein Film, der Frauen ins Zentrum rückt, ist Girl Interrupted, den ich euch jetzt vorstellen will. Er ist im Jahr 1999 erschienen und heißt in der deutschen Fassung Durchgeknallt. Der Film basiert auf der Autobiografie von Susanna Kaysen, die 18 Monate in einer psychiatrischen Klinik verbrachte. Die 18-jährige Susanna wird nach einem Selbstmordversuch mit Aspirin und Wodka in eine psychiatrische Klinik, das Clemo Hospital, eingeliefert. Dort lernt Susanna andere junge Frauen kennen, darunter die notorische Lügnerin Georgina, die verstörte Daisy, die unter einer selbst zugefügten Brandentstellung leidende Polly und die rebellische Lisa, mit denen sie nach und nach Freundin wird. Der Film bringt den Zuschauerinnen die einzelnen Personen sehr nahe und zeigt auch, wie fließend die Übergänge sind zwischen der Diagnose gesund und krank.
Haben Sie schon einmal einen Traum mit dem Leben verwechselt? Oder etwas gestohlen, obwohl Sie genug Geld dafür gehabt hätten? Waren Sie schon einmal richtig niedergeschlagen? Hatten Sie schon einmal das Gefühl, der Zug, in dem Sie sitzen, fährt, obwohl er steht? Vielleicht war ich wirklich nur etwas durchgeknallt. Vielleicht lag es an den 60ern. Vielleicht war ich aber auch einfach bloß eine Frau, die ein paar Aussätze hatte.
Blutentnahme für toxikologische Untersuchung.
Das kriegen wir schon wieder.
Geben Sie 5 Milligramm Valium IV.
Alles vorbereitet.
Nach ihrem überstandenen Selbstmordversuch wird Susanna von einem mit ihren Eltern befreundeten Arzt nahegelegt, in die Klinik zu gehen. Anfangs protestiert sie noch halbherzig, gibt sich dann jedoch erstmal der Apathie hin. Doch allmählich lernt sie die anderen Frauen in der Klinik kennen und ist fasziniert von der rebellischen Lisa. Gemeinsam schleichen sie nachts in das Arbeitszimmer des Klinikchefs und lesen ihre Akten. Bei Susanna wurde Borderline diagnostiziert. Doch was soll das bedeuten? Als Anzeichen dafür wird Promiskuität genannt. Dabei schafft es der Film einerseits zu thematisieren, dass Frauen schon als promiskuitiv gelten, wenn gleiches Verhalten von Männern noch als normal angesehen wird. Aber gleichzeitig wird auch Susannas Unsicherheit in Bezug auf ihre Gefühle gezeigt. Der Film wirft unterschiedliche Ebenen auf und fragt danach, was sind typische Probleme von Teenagern und jungen Erwachsenen? Was sind geschlechtsspezifische oder gesellschaftlich geprägte zu enge Regeln und wo ist für die einzelne Person das Problem tatsächlich so groß, dass sie Hilfe und Veränderung braucht? Die Veränderung ist nicht einfach zu erreichen, denn obwohl sich die Frauen nach einem Leben außerhalb der Klinik sehnen, bietet die Krankheit auch Schutz vor einer als bedrohlich oder zu schwierig empfundenen Realität. Die Veränderung kann laut Film zwar nur aus den Einzelnen selbst kommen, Auf dem Weg dahin sind jedoch neben den Therapeutinnen auch die Pflegerinnen und die anderen Patientinnen wichtig. Auf Susannas Weg zur Genesung liegen ein Ausbruch aus der Klinik gemeinsam mit Lisa, ein Wurf in die kalte Badewanne, Aufmerksamkeit und Freundschaft, aber auch die Schonungslosigkeit Lisas. Und so schafft Susanna den Durchbruch und nimmt ihr Leben schließlich wieder in die Hand.
Wenn man nicht bereit ist, etwas zu fühlen, kann einem der Tod wie ein Traum erscheinen. Aber wenn man ihn dann erlebt, den Tod richtig erlebt, ist es ziemlich lächerlich, weiter davon zu träumen. Wenn man erwachsen wird, dann kommt man unweigerlich einmal an einen Punkt, an dem wir uns häuten müssen. Dann verlieren wir die Schale, die uns schützt. Vielleicht war ich wirklich verrückt. Man kann seine Krankheit nicht verstehen.
Wie kann man so eine Genesung wie meine beschreiben?
Und obwohl ich Lisa vermisste.
Verrückt? Gesund?
War das Leben ohne sie leichter.
Dämlich ist vielleicht der richtige Begriff dafür.
Ich weiß nur, dass ich wieder anfing, Empfindungen zu haben.
Ganz egal, wo ich war.
Dinge zu fühlen.
Ich wusste, dass es nur einen Weg in die Welt zurück gab.
Etwas zu erleben.
Ich musste diese Anstalt benutzen. Ich musste reden. Und so ging ich 3-mal in der Woche zu dieser beeindruckenden, wunderbaren Dr. Wick und ließ sie an jedem Gedanken in meinem Kopf teilhaben.
Wir haben noch einen zweiten Film zum Thema Psychiatrie, den wir euch vorstellen wollen, diesmal ein etwas neuerer. Also der ist jetzt dieses Jahr in Kinos gewesen, gibt es ab Mai auch auf DVD. Der heißt I'm a Cyborg and That's Okay von Park Chan-wook. Das ist ein koreanischer Film. Es geht dabei um eine junge Frau, Jung-gong, die davon überzeugt ist, dass sie ein Cyborg ist. Und also halb Mensch, halb Maschine, und sie unterhält sich zum Beispiel mit einem Kaffeeautomaten oder mit anderen Maschinen. Sie hat auch, sie verweigert Essen, weil es für einen Cyborg eben nicht gesund ist zu essen, sondern sie muss sich an ihre Energie aus der elektrische Energie holen. Also sie trägt deswegen zum Beispiel immer so ein kleines Döschen mit Batterien mit sich, um sich immer wieder aufzuladen. Nachdem sie sich den Arm aufschneidet und dann so ein Kabel reinsteckt, um sich wieder aufzuladen, wird sie wegen einem versuchten Selbstmord eingeliefert in die Psychiatrie. Und dort spielt auch dann der ganze Film. Und das ist ein ganz schöner Psychiatriefilm, weil der wird eben aus der Sicht von den Patientinnen erzählt und die Realität und deren Fantasie verschwimmen auch in dem Film immer wieder auf eine ganz schöne Art. Also eine Patientin, die kann zum Beispiel mittels von so verzauberten Socken fliegen, und das wird dann auch filmisch dargestellt. Ein anderer Patient kann die Fähigkeiten sozusagen von anderen stehlen, und der stiehlt dann auch in dieser Therapie zum Beispiel einige Psychosen von den anderen. In dem Film wird auch in Rückblenden von der Kindheit dieser jungen Frau erzählt, die glaubt, dass sie ein Cyborg wäre. Und das so ein bisschen auch erklärt, woher ihre Psychose da kommt. Es ist aber jetzt nicht zu viel oder zu psychologisiert erklärt. Also was halt an dem Film besonders schön ist, ist irgendwie der große Respekt vor diesen Insassen der Psychiatrie, also die mit ihren Vorstellungen und Fantasien total ernst genommen werden. Und es wird auch sehr schön dargestellt, wie die eben untereinander miteinander Kontakt aufnehmen und sich auch gegenseitig ernst nehmen und so einen liebevollen Umgang miteinander haben. Ja, und dieser Umgang ist es auch, der dann Jung-gung wieder dazu bringt, mit dem Essen anzufangen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu gucken. Er ist zum großen Teil witzig, auch ein bisschen traurig, aber macht im Endeffekt halt also ziemlich glücklich, wenn man da rausgeht. Er kommt leider hier nicht im Kino, aber wie gesagt, ab Mai gibt es ihn auf DVD, und es gibt auch eine Webseite, wo man sich noch mehr Informationen zu dem Film angucken kann. Die Webseite heißt www.im-cyborg.de. Und ist auch eine ganz süße Webseite, lohnt sich anzugucken.
We'll be right back.
möchte jetzt noch eine Alternative zur Therapie vorstellen, und zwar Selbsthilfegruppen. Die, ich will eigentlich so ein kleines Plädoyer für Selbsthilfegruppen halten, weil ich eigentlich ziemlich überzeugt davon bin und ein bisschen aufzählen will, warum. Also erstmal nochmal grundsätzlich dazu, Selbsthilfegruppen sind halt ein Zusammenschluss von Menschen mit denselben Problemen und die gibt es zu allen möglichen Themen, also echt von Hinz und Kunz, wirklich zu allen erdenklichen Themen. Also unter anderem auch für chronische Krankheiten, also zum Beispiel für Krebs. Es gibt Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und eben auch für verschiedene psychisch Kranke, also Schizophrenie, Psychosen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die zum Beispiel, also für Menschen, die Missbrauch erlebt haben, für Frauen, die sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung erlebt haben. Also hunderte von Selbsthilfegruppen gibt's. Für jede was dabei. Den Vorteil, den ich in Selbsthilfegruppen sehe, ist eben, dass das Problem nicht so als individuelles Problem im Kämmerlein mit einer Therapeutin diskutiert wird, sondern dass es eben auch als ein größeres Phänomen wahrgenommen wird und auch so eine gesellschaftliche Dimension bekommt und dadurch sogar vielleicht auch was in Bewegung gesetzt werden kann. Also viele Initiativen, Beratungsgruppen und zum Beispiel auch das Weglaufhaus sind eben aus Selbsthilfegruppen entstanden und die Leute haben dann angefangen, sich einzusetzen für mehr Präsenz und Akzeptanz in der Gesellschaft und haben eben Wege gefunden, um anderen, die unter denselben Problemen leiden, ihren Weg einfacher zu gestalten. Also wie gesagt, das Weglaufhaus ist zum Beispiel so eine Sache. Es gibt irgendwie die anonymen Alkoholiker, die ja auch ziemlich viel auch für Prävention gesorgt haben. Es gibt, es gab auch viele schwule, lesbische oder trans Selbsthilfegruppen, die für Akzeptanz, mehr Akzeptanz gekämpft haben und sich eingesetzt haben und auch politische Aktionen dann gemacht haben. Es gibt unheimlich viele Internetseiten, die eben von so Selbsthilfegruppen unterhalten werden und wo man halt ganz viele Informationen findet und halt viel schneller an Informationen kommt, als ohne diese Gruppen. In diesen Gruppen, wie gesagt, kann man auch eben leichter so gesellschaftliche Strukturen erkennen und dann auch politisch bekämpfen. Auf einer ganz persönlichen Ebene sind Selbsthilfegruppen außerdem toll, weil es einfach super gut tut, von anderen zu hören, dass sie mit ganz ähnlichen Sachen zu kämpfen haben und das Problem eben nicht nur eine selbst betrifft, sondern irgendwie auch durch die Umstände entsteht. Außerdem kann es also nie schaden, sich mehrere Meinungen anzuhören und auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und Lösungsmuster für das Problem kennenzulernen. Selbsthilfegruppen können sich aus allen möglichen Leuten zusammensetzen, also entweder Leuten, mit denen man zum Beispiel sonst gar nichts zu tun hat. Und dadurch wird zum Beispiel trotzdem noch ein gewisser Rahmen an Anonymität gesichert und falls das einer wichtig ist. Selbsthilfegruppen können aber auch aus Freundinnen oder Freunden sich zusammensetzen, wenn sich das ergibt. Ich finde, dass zum Beispiel Selbstverteidigungsgruppen oder auch politische Gruppen, die sich mit Themen wie Gewalt, Sexismus oder anderen Sachen auseinandersetzen, auch wie eine Art Selbsthilfegruppe manchmal fungieren.
We'll be right back.
Jetzt kommt ein Interview mit der Beratungsstelle für Frauen. Das ist ein Projekt des Vereins Frauen für Frauen Leipzig e.V. Ich habe das Interview letzten Dienstag aufgezeichnet und leider ist die Tonqualität nicht besonders gut. Aber ich hoffe, es ist trotzdem alles zu verstehen.
Ja, also vielleicht können Sie die Arbeit der Beratungsstelle kurz vorstellen.
Also muss ich ein bisschen weiter ausholen, nicht allzu lange. Also die Arbeit der Beratungsstelle wird getragen von einem Verein, der heißt Verein Frauen für Frauen e.V. Und der hat vier Projekte. Das erste autonome Frauenhaus, wo Frauen mit ihren Kindern Schutz und Zuflucht finden, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Dann die Beratungsstelle für Frauen, dazu sage ich dann extra noch was. Dann den Notruf für von sexueller Gewalt Betroffenen und bedrohten Frauen und Mädchen. Da geht es irgendwie um sexualisierte Gewalt. Und dann noch die KISS, die Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Da geht es um die Feuerwehr der Feuerwehr und Gewaltschutzgesetz und so. Also es ist, deswegen erzähle ich das so genau, das sind Sachen, die ineinander greifen. Wo also Frauen, die von mehreren Sachen betroffen sind, dann auch kurze Wege haben und so. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das sehr, also ein sehr gutes Angebot für Frauen ist. Und diese Beratungsstelle für Frauen, in der ich arbeite, da kommen Frauen vor allen Dingen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, welche auch immer, und die eine Prozessberatung brauchen. Also die Interventions- und Koordinierungsstellen, die Koordinierungs- und Interventionsstellen, auch die der Notruf, die machen quasi so die Feuerwehr der Feuerwehr und ich trete dann in den Prozess ein. Also Frauen, die von gesellschaftlicher Gewalt betroffen sind, weil sie vielleicht arbeitslos geworden sind oder die von häuslicher Gewalt betroffen sind, von ihrem Partner, manchmal auch Partnerin oder auch Sohn geschlagen werden oder Frauen, die gemobbt werden oder wie auch immer, die können alle hierher kommen und können versuchen, mit mir gemeinsam herauszufinden, wie sie aus ihrem Dilemma, in dem sie gerade stecken, herauskommen. Außerdem können sie mir auch kommen, lesbische Paar für, zur Paarberatung. Das wird nicht oft, aber es wird auch manchmal in Anspruch genommen. Dann Coming-out-Beratung und natürlich auch in allen anderen Lebensproblemen, die Frauen haben. Zum Beispiel war meine Frau hier, der mein Alkoholiker war, der nicht gewalttätig gegen sie geworden ist, aber die eben versucht hat, mit mir gemeinsam in für sie gangbaren Weg zu finden, obwohl ich das persönlich auch als Gewalt bezeichne.
Ja, psychische Gewalt.
Ja, psychische Gewalt. Aber das kann auch jemand, das können eigentlich im Grunde alle Frauen, die fragen, woher wir herkommen, wenn ich mich nicht zuständig fühle, versuche ich Kontakt herzustellen, damit sie einem die für sie richtige Person geraten.
Und ist die sozusagen ausgelastet? Also kommen viele Frauen her? So?
Ja, also ich bin da selber immer wieder erstaunt darüber, dass wie viele neue Frauen auch herkommen. Manche, die meisten kommen nur einmal, weil das dann doch erledigt ist. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, die sich auf einen längeren Prozess einlassen und ich habe genug zu tun. Also so, es ist nicht so, dass man anrufen heute oder morgen einen Termin bekommt. Mhm. So immer so eine Woche bis 14 Tage müssen sie dann schon warten. Mhm.
Wie viele Mitarbeiterinnen?
In der Beratungsstelle jetzt also bin ich die Einzige.
Ah, okay. Und darf ich fragen, was Sie gelernt haben? Also wie?
Ja, von Anfang an oder nur das, was jetzt relevant ist?
Das Relevante.
Ja, also das Relevante ist, dass ich, doch das kann man schon gleich nennen, nachdem ich eine ganz andere Berufsausbildung gemacht habe, habe ich bei der Kirche in der DDR-Zeit eine Ausbildung zur Gemeindehelferin genannt. Das war so eine theologisch-psychologisch-gruppendynamische Ausbildung. Und habe dann 8 Jahre Jugendarbeit in einer Kirchgemeinde in Leipzig gemacht und bin von dort direkt erstmal in den Verein eingetreten und dann habe ich viele Jahre im Frauenhaus gearbeitet und in der Zeit habe ich Sozialarbeit studiert an der Evangelischen Fachhochschule in Dresden und jetzt habe ich noch eine Therapie, eine systemische Therapieausbildung gemacht für Familien- und Paartherapie.
Ah ja. Und ja, gibt es eine große Zusammenarbeit mit Therapeutinnen auch? Oder?
Ja, wir haben. Also es gibt Therapeutinnen, die wir kennen, die wir gut finden und die wir auch weiterempfehlen an unsere Klientinnen, wenn wir das für nötig achten. Zum Beispiel ein frühkindliches Trauma, da fehlt mir das Handwerkszeug dazu. Ich kann eine Überbrückungsberatung machen, weil die guten Therapeuten und Therapeutinnen haben leider lange Wartezeit, es gibt einfach zu wenig. Und das kann ich machen, die zu stabilisieren und sowas. Ne? Was ich eben nicht machen kann, ist das Kind, das frühkindliche Trauma selbst herausholen und bearbeiten. Das habe ich nicht, das Handwerkszeug. Und da haben wir also Leute, zu denen wir hin empfehlen. Und manchmal rufen wir selber an, es kommt nur ganz drauf an. Und nehmen auch in Kauf, weil wir empfehlen nur Leute, oder ich empfehle nur Leute weiter. Das machen meine Kolleginnen auch, deswegen sage ich wir, aber die haben ja natürlich andere. Ne? Ich empfehle nur Leute weiter, die ich auch selber kennengelernt habe und die ich für gut befunden habe. Was nicht heißt, dass der Mensch, den ich dorthin schicke, dann auch zurechtkommt, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich überzeuge mich immer selbst, ob der Mensch, den ich weiterempfehle, ganz egal ob Rechtsanwalt oder Therapeut, Therapeutin, wirklich in meinen Augen ein guter Therapeut, ein guter Therapeut ist. Wenn jemand das Gefühl hat, sie braucht jemanden, mit der sie reden kann oder die auch eine Therapie anbietet, kann sie ja anrufen. Dann mache ich einen Termin mit dieser Frau und dann gucken wir weiter, was wir gemeinsam machen können und wo nicht, wo ich sie weiterempfehlen kann. Soll ich die Telefonnummer mal durchsagen?
Oder ja, gerne. Ja. Doch, gerne.
Das ist die 0341 3919791.
Und Sie haben ja eben von Ihren Kolleginnen gesprochen. Mhm. Sie meinen dann die von der Frauennotruf?
Ja.
Oder,
ja.
Den gibt es ja genauso lange schon? Oder?
Nee. Also das erste Projekt des Vereins war das Frauenhaus gewesen, 1990. Und dann ist die Beratungsstelle, das war das nächste Projekt des Vereins Frauen für Frauen e.V. War ursprünglich ein bisschen anders konzipiert gewesen. Da ging es zum Beispiel darum, dass Frauen, die aus dem Frauenhaus raus sind und nachträgliche Beratung, nachgehende Beratung brauchen, dahin gehen können. Die sind aber nie dorthin gegangen, weil es ja wieder jemand Neues gewesen sind, die mit unserer Mitarbeiterin im Frauenhaus gegangen. Dann hatten wir auch gedacht, dass ehemalige da Frauenfrühstück machen können, natürlich auch beraten. Inzwischen ist es wirklich eine reine Beratungsstelle geworden, gleichzeitig auch weil das Frauenhaus ja anonym ist, also die Adresse des Frauenhauses anonym ist, auch eine Adresse, wo man sich mal mit männlichen Leuten treffen kann, nicht mit Tätern, das machen wir nie, aber zum Beispiel mit Polizei oder mit einem Anwalt oder so, oder wenn Gruppenarbeit ist, das wird hier gemacht. Das war also die zweite Sache. Ich habe mir nicht gemerkt, wann das alles eingeritzt ist, das merke ich mir immer nicht. Und der Frauennotruf, da gab es schon einen bei der Stadt, und zwar bei der Frauenbibliothek, warum auch immer das dann nicht mehr gefördert wurde. Das ist nie an uns herangetragen worden, aber an uns ist von der Stadt herangetragen worden, ob wir als Verein das übernehmen. Das hatte viele Vorteile für die Stadt, weil sie wollten gern, dass da Tag und Nacht jemand da ist. Und das kann natürlich eine einzelne Person nicht leisten. Ja. Und da wir so einen Bereitschaftsdienst hatten, wegen des Frauenhauses, konnten wir das so zusammenlegen. Wir haben es sehr schwer getan damit, weil damit ja auch ein anderes Projekt nochmal nachhaltiger kaputt gemacht wurde. Aber wir haben es letztlich dann doch dafür entschieden. Das war ein sehr langer Prozess.
Also das andere Projekt, in dem Fall der andere Frauennotruf.
Ja, genau. Da war im Haus der Demokratie in der Nähe von der Frauenbibliothek. Ah, ja. Den gibt es nicht mehr. Und stattdessen haben wir das dann übernommen. Ah. Und erst zum Schluss, es ist natürlich auch die Jahreszahl, also nicht sehr lange her, 4, 5 Jahre, die Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Mhm.
Kommen auch Migrantinnen in die Beratungsstelle viel? Oder?
Ja. Nee, viel nicht. Also im Frauenhaus habe ich mehr mit Migrantinnen zu tun gehabt. Es kommen Migrantinnen, ich kann Ihnen jetzt nicht genau den prozentualen Anteil sagen. Die Schwierigkeit besteht einfach darin, dass im Gegensatz zum Frauenhaus, wo es auch schon schwierig ist, wenn sie schlecht Deutsch sprechen oder gar nicht Deutsch sprechen und dann vielleicht auch nicht irgendeine andere Sprache wie Englisch oder Französisch oder so. Die Schwierigkeit, schon dort war es schwierig, aber da gibt es einen Ablauf, ne? Also mit dem Schlüsselübergabe in das Zimmer und dann, wenn sie es eben nicht verstehen, dann zum Arbeitsamt mitnehmen und so. Das kann man dann auch mit großen Schwierigkeiten und mit einer solchen Köpfen sind wir dann ausgegangen, irgendwie regeln. Eine wirkliche psychologische Beratung ist eigentlich nicht möglich ohne den Übersetzer und dafür oder die Übersetzerin haben wir auch lieber und dafür gibt es keine Gelder. Ja. Noch nicht. Wir sind dabei, da alles Mögliche zu machen. Ja. Von daher, es kommen Migrantinnen die kommen können, aber so weit Deutsch, dass man sich wenigstens verständigen kann. Und dann schränkt sich das ja auch ein bisschen ein. Ne?
Ja.
Vielleicht nochmal als Appell quasi an junge Frauen. Und ältere, also alle Frauen, sage ich mal so, ich berate erst ab 18 Jahren, ne? Die anderen müssen mit Eltern kommen, das darf ich nicht, weil wir nicht zum Jugendamt gehören. Aber auch die Jüngeren können ja mit jemandem erwachsen kommen. Sich nicht scheuen, es gibt nichts, wofür man sich schämen muss, wenn jemand das Gefühl hat, ich brauche mal irgendwie jemanden Fremden, der da mal drauf guckt und so. Einfach hier anrufen und dann einen Termin machen und ich bin wirklich erstmal für alle Frauen da. Erstmal. Das kann sein, dass man dann feststellt, sie ist ja nicht richtig und so. Und es ist auch nichts klein genug, weil manchmal ist es besser, man kommt eher und dann kann man eher was machen, als wenn man dann schon zu sehr in einem Dilemma steht. Auch, auch nichts zu groß. Also alle Frauen, die das möchten, das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung oder einfach mal eine Außensicht oder so, sollen einfach anrufen und den Rest klären wir dann.
Hier nochmal die Telefonnummer der Leipziger Beratungsstelle für Frauen. Das ist die 0341 391 9791. Die Homepage des Vereins heißt www.frauenhaus-leipzig.de. Dort finden sich auch die Kontakte aller anderen im Interview erwähnten Projekte. Ich möchte auch noch die Seite www.wildwasser.de empfehlen. Dort gibt es ein moderiertes Forum zum Thema und außerdem kann man dort nach Beratungsstellen in anderen Städten suchen. Ja, ich hätte eigentlich gerne das Konzept des Wildwasser e.V. hier näher vorgestellt, aber da die Stunde bald rum ist, hier nur die Empfehlung der Internetseite. So, das war's mal wieder mit Tipkin auf Radio Blau. Ich hoffe, es war interessant zuzuhören. Die nächste Sendung ist am 17. Mai, wieder um 18 Uhr. Das Thema wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich wird es mal wieder eine Musiksendung. Tschüss!